Industrielle Revolution. Die industrielle Revolution begann in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in England und leitete den Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft ein. Technischer Fortschritt, Bevölkerungswachstum und soziale Umbrüche prägten die Epoche. In den Städten entstand ein lohnabhängiges Proletariat, das unter prekären Bedingungen lebte. Die soziale Frage und erste Reformen folgten. Der Begriff beschreibt sowohl eine historische Phase als auch einen bis heute andauernden Wandel. Spätere Entwicklungen wie Elektrifizierung, Massenproduktion und Mikroelektronik gelten als zweite und dritte industrielle Revolution. Industrie 4.0 wird teils als vierte Phase, teils als Fortsetzung der Digitalisierung verstanden. Zunehmender menschlicher Einfluss auf die Umwelt führte zur Prägung des Begriffs Anthropozän durch Paul Crutzen und Eugene Stoemer im Jahr 2000. Begriffsgeschichte. Der Ausdruck industrielle Revolution entstand zunächst als sprachliches Bild, um den wirtschaftlichen Wandel in Großbritannien mit der politischen Revolution in Frankreich zu vergleichen. Bereits 1827 nutzte Le Moniteur universell den Begriff, später griffen ihn Adolphe Jérôme Blanqui und andere auf. Anfangs betonte man die Rolle einzelner Erfinder wie James Watt und Richard Arkwright, eine Sicht, die heute als überholt gilt. Nathalie Briavoine verwendete den Begriff 1839 erstmals als Bezeichnung eines umfassenden Wandels. In Deutschland tauchte er kurz darauf bei Wilhelm Schulz und Friedrich Engels auf, die die industrielle mit der politischen Revolution verglichen. Später dehnten Autoren wie John Stuart Mill die Bedeutung auf jeden raschen technologischen und sozialen Wandel aus. Arnold Toynbee trug zur weiten Verbreitung des Begriffs bei. Im 20. Jahrhundert setzte sich die heutige Bedeutung als Epoche der Industrialisierung durch. Historisch wird die industrielle Revolution meist auf Großbritannien zwischen 1750 und 1850 bezogen. Für andere Länder spricht die Forschung von Industrialisierung, wenn die Wirtschaftsleistung über Jahrzehnte deutlich ansteigt. Entstehungsbedingungen in Großbritannien. Eine einzelne Ursache für die industrielle Revolution lässt sich kaum benennen. Ähnliche Voraussetzungen gab es auch in anderen Regionen wie den Niederlanden oder Japan, ohne dass dort ein vergleichbarer Umbruch stattfand. Im Vereinigten Königreich wirkten jedoch mehrere günstige Faktoren zusammen. Jahrzehntelanger Frieden, ein zollfreier Binnenmarkt, produktive Landwirtschaft mit überschüssiger Arbeitskraft, gute Verkehrswege und leicht zugängliche Kohle. Hinzu kamen Kolonialhandel, fortgeschrittene Feinmechanik, eine unternehmerische Mentalität und ein effektives Patentsystem. Anders als in Frankreich, wo Innovationen eher theoretisch diskutiert wurden, fanden neue Entwicklungen in Großbritannien schneller praktische Anwendung. Der steigende Lebensstandard und ein über zwei Jahrhunderte angesammeltes Kapital ermöglichten Investitionen und ein dauerhaftes Wachstum. Laut Historiker Christoph Buchheim waren die Produktivitätsgewinne im 18. Jahrhundert so groß, dass trotz Bevölkerungswachstums finanzielle Spielräume blieben. Auch das vergleichsweise milde Klima begünstigte stabile Ernten und reduzierte das Risiko von Hungersnöten. Landwirtschaftlicher Vorlauf. Die landwirtschaftliche Revolution begleitete die Industrialisierung mit Maßnahmen wie Fruchtwechsel, Futterbau, Winterstallfütterung und verbesserter Tierzucht. All dies steigerte die Vieherträge. Zugleich wuchs die Bevölkerung und damit der Nahrungsmittelbedarf. Im 18. Jahrhundert setzten englische Grundbesitzer im Parlament Gesetze durch, um gemeinsam genutzte Almenden in Privatbesitz zu überführen, das Enclosure Movement. Dies erhöhte die Effizienz der Landwirtschaft, vor allem durch den verstärkten Einsatz von Pferden. Zwischen 1700 und 1850 verdoppelte sich deren Zahl. Für viele Kleinbauern bedeutete die Auflösung der Commons jedoch den Verlust ihrer Lebensgrundlage. Sie wanderten in die Städte ab, wo sie als Industriearbeiter die wachsende Nachfrage nach Arbeitskräften deckten. Wirtschaftswandel im Zeichen des technischen Fortschritts. Die industrielle Revolution begann regional, nicht landesweit. In England lag das frühe Zentrum in Süd-Lancashire, wo die seit dem 16. Jahrhundert gewachsene Baumwollindustrie gegen Ende des 18. Jahrhunderts industrialisiert wurde. Andere Teile der Region wie das Leinen- oder Wollgewerbe folgten später. Zwischen 1780 und 1790 wuchs die britische Baumwollbranche jährlich um über 12%, ein Höchstwert. Die Verlagerung der Handelsrouten zum Atlantik begünstigte den britischen Außenhandel. Nach 1750 stieg dieser stark an. Baumwolle wurde zur wirtschaftlichen Schlüsselware. Anfang des 19. Jahrhunderts machte sie fast die Hälfte der Exporte und ein Fünftel der Importe aus. Ein Phänomen, das unter dem Begriff King Cotton bekannt wurde. Beginnendes Maschinenzeitalter. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts stieg die Zahl mechanischer Erfindungen stark an. Besonders im Textilgewerbe, der Schlüsselindustrie der frühen Industrialisierung, zeigte sich der technische Fortschritt. Maschinen ersetzten Handarbeit, Dampfmaschinen lieferten konstante Energie und Kohle sowie Eisen kamen verstärkt zum Einsatz. So beschreibt es der Wirtschaftshistoriker David Landes. Erfindungen wie die Spinning Jenny und mechanische Webstühle ermöglichten eine weitgehend automatisierte Textilproduktion. Dies führte zum Fabriksystem mit Arbeitsteilung und maschineller Fertigung, das viele weitere Industrien beeinflusste. Werkzeugmaschinen fanden bald auch in der Metallverarbeitung Anwendung und ahmten oft menschliche Bewegungen nach. Die Dampfmaschine wurde zum Symbol der Epoche. Sie ersetzte unzuverlässige Energiequellen wie Wind und Wasser. Die Eisenbahn machte den Transport von Massengütern wie Kohle schneller und günstiger, entscheidend für das industrielle Wachstum. Heimarbeit wich der Fabrikproduktion. Der steigende Energiebedarf förderte den Kohleabbau und der Einsatz von Kokshochöfen zur Eisenverhüttung, etwa durch Abraham Darby, setzte sich allmählich durch. Mit zunehmender Spezialisierung entstanden immer neue Gewerbe, ein Prozess, der bis heute andauert. Spinnmaschine und mechanischer Webstuhl. Im 18. Jahrhundert war Kleidung teuer. Zwei Garnituren galten für einfache Leute als Luxus. Die Textilhersteller hofften auf steigende Nachfrage durch sinkende Preise. In England stieg die verarbeitete Baumwollmenge von 1.300 Tonnen 1760 auf 190.000 Tonnen 100 Jahre später. Anfangs erfolgte die Verarbeitung in Heimarbeit. Weil Weber mehr Garn benötigten, als Spinner liefern konnten, förderten Kaufleute technische Innovationen. James Hargreaves erfand 1764 die Spinning Jenny. Richard Arkwright entwickelte kurz darauf den Waterframe. Samuel Crompton verband beide Techniken zur Mule. Durch Industriespionage gelangte das technische Wissen über moderne Spinnmaschinen auch nach Kontinentaleuropa, unter anderem in die Fabrik Cromford in Ratingen, wo die Technik nach englischem Vorbild nachgebaut und für die erste mechanische Baumwollspinnerei auf deutschem Boden genutzt wurde. Mit der Verbreitung der Dampfmaschine wuchs die Produktion. Regionen wie das nördliche Rheinland und Chemnitz wurden zu Industriezonen. Anfang des 19. Jahrhunderts produzierte eine Spinnerin so viel wie zuvor 200 Menschen. Die Heimarbeit verlor ihre Grundlage. Fabriken mit zehntausenden Maschinen entstanden. Der Garnpreis sank, Baumwollstoffe dominierten den Export. Eine Schlüsselrolle spielte auch die Cotton Gin, die das Reinigen der Baumwolle stark vereinfachte, was gleichzeitig den Einsatz versklavter Menschen erhöhte. 1830 entwickelte Richard Roberts die erste vollautomatische Spinnmaschine, die Self-Acting Mule. Sie war leistungsstärker, jedoch teurer und komplex in der Bedienung, weshalb weiter Fachkräfte gebraucht wurden. Die Weberei modernisierte sich später. Erst 1784 entstand der mechanische Webstuhl von Edmund Cartwright. Seine Durchsetzung dauerte Jahrzehnte und stieß auf Widerstand, doch am Ende setzten sich industrielle Methoden durch. Energiebasis: regenerative Energien und Dampfmaschine. Viele Laien verbinden die industrielle Revolution mit der Dampfmaschine, doch Wirtschaftshistoriker widersprechen. Zwar wurde sie zum Symbol der Epoche, löste den Industrialisierungsprozess aber nicht aus. Zu Beginn dominierten weiterhin Wasserkraft, Muskelkraft und Windenergie. Die Dampfmaschine setzte sich erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch. Noch um 1830 stammte in Großbritannien über die Hälfte der installierten Leistung aus Wind- und Wasserkraft. In Deutschland war das in den 1880er Jahren der Fall. Die erste industriell nutzbare Dampfmaschine baute Thomas Newcomen 1712 zur Wasserhebung in Bergwerken. James Watt verbesserte sie durch einen separaten Kondensator. Sein Partner Matthew Boulton sicherte sich lange Patentrechte und verhinderte dadurch technische Weiterentwicklungen, etwa von Jonathan Hornblower. Mit dem Auslaufen von Watts Patent setzte Richard Trevithick um 1800 erstmals Hochdruckmaschinen ein. Arthur Wolfe entwickelte ab 1804 Verbunddampfmaschinen weiter. Fortschritte in der Metallbearbeitung machten diese Entwicklungen möglich. Trotzdem blieb Wasserkraft lange wichtig. In England verbreitete sich die Dampfmaschine erst in den 1860er Jahren flächendeckend, in Frankreich und den Vereinigten Staaten von Amerika noch später. Danach wurde sie zur zentralen Antriebskraft für zahlreiche Maschinen in der Industrie. Mit Kohle und Eisen zur Schwerindustrie. Die industrielle Maschinenproduktion verlangte große Mengen Eisen. Anfang des 18. Jahrhunderts gewann England nur wenig davon, ausschließlich mit Holzkohle. Da Wälder schrumpften, wurde Holzkohle knapp, was die Eisenherstellung einschränkte. 1709 verkokte Abraham Darby der Erste erstmals Kohle zu Koks und nutzte diesen erfolgreich im Hochofen. Es dauerte jedoch Jahrzehnte, bis das Verfahren großtechnisch einsetzbar war. Mit Koks ließ sich Gusseisen günstig in großen Mengen herstellen. Schmiedeeisen, später Stahl genannt, blieb vorerst Holzkohle vorbehalten. Erst das Puddelverfahren zu Beginn des 19. Jahrhunderts ermöglichte die Nutzung von Steinkohle auch dafür. Der wachsende Bedarf an Kohle förderte den Bergbau. Mithilfe von Dampfmaschinen konnten Gruben entwässert und tiefere Lager erschlossen werden. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts nutzte man Dampf auch für Förderanlagen und Transport auf Schienen. Der Eisen- und Stahlbedarf stieg weiter und nur industriell betriebene Hüttenwerke konnten ihn decken. Technische Neuerungen wie die Bessemerbirne 1855 und das Siemens-Martin-Verfahren steigerten die Effizienz der Stahlproduktion erheblich. Von den Römerstraßen zum Kanalzeitalter. Mit steigenden landwirtschaftlichen Erträgen und wachsender Produktion von Baumwolle, Kohle und Eisen wuchs im 18. Jahrhundert der Bedarf an leistungsfähigen Verkehrswegen. Alte Römerstraßen waren schlecht erhalten und selbst neue Straßenbauprojekte reichten nicht aus. Auch natürliche Wasserwege waren oft unzuverlässig oder ungünstig gelegen. Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts wurden künstliche Kanäle zur wirtschaftlichen Lösung. Während ein Wagen auf Landstraßen nur wenige Tonnen transportieren konnte, zog ein Pferd auf einem Narrowboat-Kanal rund 30 Tonnen. Der Bridgewater-Kanal, gebaut vom Duke of Bridgewater, war ein wirtschaftlicher Erfolg und löste einen Kanalboom aus. Bis 1790 war ein großes Kanalsystem entstanden. Private Investoren und Kanalgesellschaften trieben den Ausbau voran. Mitte des 19. Jahrhunderts verkehrten in Großbritannien über 25.000 Lastkähne, auf denen zahlreiche Menschen lebten. Eisenbahn. Die Eisenbahn entwickelte sich aus dem britischen Kohlenbergbau. Erste Schienenwege dienten dem Transport von Kohle zu Flüssen und Häfen, besonders im Raum Newcastle. Um 1800 existierten bereits rund 480 Kilometer Schienen, auf denen erste Dampflokomotiven erprobt wurden. Da Kohle an den Gruben günstiger war als Pferdefutter, lohnte sich ihr Einsatz zunehmend. Ein neues Walzverfahren machte Schienen aus Puddeleisen ab den 20er Jahren belastbar genug für Lokomotiven. Für Reisende begann ein neues Zeitalter. Schnelle Fahrten ersetzten die langsame Kutsche. Heinrich Heine beschrieb 1843 die Bahn als Vernichtung von Raum, die Städte und Länder näher zusammenrücken ließ. Die Eisenbahn führte auch eine einheitliche Zeit ein. Greenwich-Zeit wurde ab 1880 zur Landeszeit. Die Bahn ermöglichte neue Wohnformen. Geschäftsleute zogen ins Umland und pendelten in die Städte. Mitte des 19. Jahrhunderts arbeiteten etwa 25.000 Menschen am Streckenbau. Weitere 50.000 hielten den Betrieb aufrecht. Zunächst dominierten die Einnahmen aus dem Personenverkehr. Erst ab 1850 überholte der Gütertransport. Dampfschifffahrt. Die Dampfschifffahrt setzte sich nach ersten Erfolgen in den Vereinigten Staaten bald auch in Großbritannien durch. Ab 1815 fuhren Dampfer auf der Themse, ab 1822 zwischen Dover und Calais. Raddampfer boten schnellere und günstigere Reisen als Kutschen oder Segelschiffe. Fahrpläne wurden erstmals zuverlässig, etwa mit Dampfern im 10-Minuten-Takt in Glasgow. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts wickelten Dampfschiffe rund 70% des britischen Hafenverkehrs ab. Eine Atlantiküberquerung von Bristol nach New York dauerte nur noch 14 Tage. Wie die Eisenbahn vermittelte auch das Dampfschiff das Gefühl einer schrumpfenden Welt. Eine englische Zeitschrift schrieb 1839, Dampfkraft habe Ozeane verkleinert und Verbindungen, etwa nach Indien, erheblich beschleunigt. Kapitalismus im Werden. Die industrielle Revolution leitete tiefgreifende wirtschaftliche Veränderungen ein, die unter dem Begriff Kapitalismus zusammengefasst werden. Investitionen waren zentral. Sie ermöglichten technische Neuerungen, den Fabrikbau und die Beschäftigung vieler Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeiter. Voraussetzung war eine unternehmerische Haltung, die Kapitalbildung und Einsatz förderte. Weltanschaulich-theoretische Grundlagen. Neben materiellen Bedingungen untersuchen Historikerinnen, Historiker und Soziologinnen auch die Gedankenwelt der industriellen Revolution. Max Weber und Werner Sombart betonen den Einfluss protestantischer Gruppen wie Calvinisten, Puritanern und Quäkern. In diesen Gemeinschaften galt wirtschaftlicher Erfolg als Zeichen göttlicher Gnade. Die protestantische Askese förderte Fleiß, Sparsamkeit und Gewinnstreben, Tugenden, die den Kapitalismus begünstigten. Weber sah im Puritanismus die Wurzel des modernen Wirtschaftsmenschen. Arbeit galt als göttlicher Zweck, Unternehmen sollten ausgebaut werden. Die Askese lieferte zugleich disziplinierte Arbeitskräfte. Ein Satz, Johannes Calvin zugeschrieben, lautete sinngemäß: Nur die Armut halte das Volk gehorsam. Das theoretische Fundament des Kapitalismus legte Adam Smith mit Der Wohlstand der Nationen 1776. Er sah im Gewinnstreben des Einzelnen eine Kraft, die, wie von einer unsichtbaren Hand gelenkt, dem Wohl aller diene. Der Staat solle Eigentum, Recht, Infrastruktur und Bildung sichern, aber nicht in die Wirtschaft eingreifen. Sparen galt als Grundlage für Wachstum, staatliche Eingriffe als hinderlich. Kapitalbildung. Für die Industrialisierung war viel Kapital nötig, zur Finanzierung von Maschinen, Fabriken und Verkehrswegen. Frühe Baumwollspinnereien in England konnten oft durch Familienersparnisse oder informelle Kredite finanziert werden. Im 18. Jahrhundert entstand ein leistungsfähiges Kreditsystem, in dessen Zentrum der Handelswechsel stand, zugleich Kredit und Zahlungsmittel. Mit der Zeit setzten sich Kapitalgesellschaften durch, die Investitionen auf mehrere Teilhaber verteilten. Kooperationen entstanden zwischen Grubenbesitzern, Händlern, Erfindern und Unternehmern. Kapital stammte von Banken, Großgrundbesitzern, Kaufleuten, Handwerkern und dem Kolonialhandel. Niedrige Löhne erleichterten zusätzlich die Kapitalbildung. Neue Formen der industriellen Produktion. Die industrielle Produktion verdrängte allmählich Handwerk und Manufakturen. Maschinen ersetzten menschliche Geschicklichkeit und arbeiteten gleichmäßig und präzise. Neue Kraftquellen wie die Dampfmaschine machten Wärmeenergie nutzbar und ermöglichten den Bau von Fabriken fernab von Flüssen. Zugleich wurden Rohstoffe zunehmend in großen Mengen und anorganischer Herkunft verarbeitet. Die industrielle Fertigung begann in der englischen Textilbranche und breitete sich rasch aus. Mit jeder Innovation stiegen Arbeitsteilung, Spezialisierung und Produktivität. Die Massenwaren fanden dank des britischen Empires weltweite Absatzmärkte, in England, den Kolonien und Teilen Europas. Entstehung des Arbeitsmanagements. Der Wirtschafts- und Sozialhistoriker Sidney Pollard sieht die Ursprünge des Managements im Fabriksystem der industriellen Revolution. Anfangs ging es vor allem um Arbeitsmanagement, ohne echte Vorbilder, abgesehen von Kirche und Militär. Die Hauptaufgaben waren die Anwerbung und Ausbildung von Arbeitskräften sowie deren Disziplinierung. Fabrikarbeiter mussten sich erst an den strengen, monotonen Zeitrhythmus gewöhnen. Werkmeister setzten dabei auf Anreize wie Prämien und auf Zwangsmittel wie Geldstrafen oder körperliche Strafen. Laut Pollard existierten vor 1830 weder Bücher noch Enzyklopädieeinträge zum Thema Management. Sozialer Wandel und politische Folgen. Die industrielle Revolution veränderte Wirtschaft und Lebensbedingungen grundlegend, für Besitzlose ebenso wie für Vermögende. Unternehmer strebten nach Gewinn und betrachteten Lohnarbeiter vor allem als Kostenfaktor, was zu sehr niedrigen Löhnen führte. Das Elend der Arbeiterfamilien rief Proteste, Widerstand und erste Reformen hervor. Der Konflikt zwischen Eigentümern und Arbeitern gewann an politischer Brisanz. Unter dem Druck sozialer Spannungen stieg der Lebensstandard der Industriearbeiter allmählich an. Bevölkerungswachstum in gewandelter Umwelt. Mit der industriellen Revolution stieg die Bevölkerung stark an. Sinkende Sterberaten und höhere Lebenserwartung führten ab 1740 in England, ab 1870 in den deutschen Staaten zu anhaltendem Wachstum. Englands Bevölkerung wuchs im 19. Jahrhundert jährlich um durchschnittlich 1,23% und überholte Frankreich bis 1900 fast. Landwirtschaft und Medizin machten Fortschritte, senkten die Sterblichkeit und ermöglichten die Versorgung der wachsenden Stadtbevölkerung. Dennoch führten Armut und schlechte Lebensverhältnisse zur Auswanderung. Das 19. Jahrhundert wurde zum Zeitalter der Massenmigration, vor allem nach Nordamerika. Der industrielle Kapitalismus veränderte Alltag und Umwelt tiefgreifend. Großprojekte wie Bergwerke und Eisenbahnen hatten lange Investitionszeiträume und hinterließen starke Spuren in der Natur. Der Franzose Alexis de Tocqueville beschrieb 1835 englische Industriestädte als Orte des Widerspruchs. Prunkvolle Steinbauten standen neben ärmlichen Quartieren mit überfüllten, feuchten Kellern und verschmutzten Bächen. Sinnbild für Reichtum und soziales Elend zugleich. Urbanisierung und proletarische Existenzbedingungen. Die industrielle Revolution und Urbanisierung beeinflussten einander, traten aber nicht immer gemeinsam auf. So wuchs etwa Brighton rasch, blieb jedoch ohne Industrie. Manchester hingegen wurde seit den 1830er Jahren zur Symbolstadt der Industrialisierung, geprägt von Qualm, Lärm, Enge und schlechter Luft. Friedrich Engels und Alexis de Tocqueville beschrieben die Stadt als düsteres Sinnbild des industriellen Wandels. Viele Menschen verließen ihre ländliche Existenz, da Heimarbeit und Kleinlandwirtschaft gegen Fabrikproduktion nicht bestehen konnten. Die Landflucht trieb die Urbanisierung voran. In den Fabriken bestimmten Maschinen den Takt, Pausen und Disziplin. Strafen und Lohnabzüge waren üblich, auch für Kinder. Frauen- und Kinderarbeit nahmen massiv zu. Kinder arbeiteten oft unter gefährlichen Bedingungen, teils sogar in Bergwerken, bis erste Gesetze wie das Fabrikgesetz von 1833 die Arbeitszeiten begrenzten und Inspektionen einführten. Frauen verrichteten meist Hilfsarbeiten, erhielten weniger Lohn und wurden selten in leitende Funktionen berufen. William Blake nannte die Textilfabriken finstere, teuflische Mühlen. Widerstände und Reformansätze. Die industrielle Revolution führte zu tiefgreifenden sozialen Krisen. Fabrikarbeit bedeutete harte Bedingungen, niedrige Löhne und fehlenden Schutz bei Krankheit, Alter oder Arbeitslosigkeit. Koalitions- und Streikrechte gab es kaum. Besonders Kinder- und Frauenarbeit sowie das strenge Fabrikregime sorgten für Unmut. Gegen die Maschinenarbeit erhoben sich um 1811 viele Heimarbeiter, besonders im Aufstand der Luditen, der mit Militärgewalt niedergeschlagen wurde. 1819 kam es in Manchester zum Peterloo-Massaker, bei dem eine friedliche Kundgebung blutig beendet wurde. 1842 führten Unruhen bei Manchester zu einem großen Textilarbeiterstreik. Erste Reformen folgten. Die Factory Acts begrenzten ab 1802 die Arbeitszeiten, ab 1833 kontrollierten Fabrikinspektoren deren Einhaltung. Robert Owen reformierte seine Fabrik in New Lanark. Verbot von Kinderarbeit unter 10 Jahren, Bildung, kürzere Arbeitszeiten, günstiger Wohnraum. Sein Modell fand europaweite Beachtung. Inspiriert von Owen gründeten Arbeiter in den 1820er Jahren Kooperativen. In den 30er Jahren entstand die Gewerkschaftsbewegung Trade Unions, die politische Reformen forderte. da die Wahlrechtsreform von 1832 das Proletariat ausschloss, entstand die Chartistenbewegung. Sie forderte Männerwahlrecht, 8-Stunden-Tag und Armenrechtsreform, scheiterte aber zunächst. 1847 wurde immerhin der 10-Stunden-Tag eingeführt. Auch auf dem Kontinent kam es zu Unruhen, etwa beim schlesischen Weberaufstand von 1844. Revolutionslehre nach Marx und Engels. Friedrich Engels, Sohn eines Textilfabrikanten aus Wuppertal, hielt sich 1842 zur Ausbildung in Manchester auf und gewann dort Einblicke in das Leben der Industriearbeiter. Ab 1844 arbeitete er eng mit Karl Marx zusammen, der, beeinflusst durch Hegel, zur Nationalökonomie gelangt war. Gemeinsam entwickelten sie eine Theorie zur Überwindung des Kapitalismus. Marx ließ sich 1849 in London nieder, trat dem Bund der Kommunisten bei und pflegte wie Engels Kontakte zu den Chartisten. 1848 veröffentlichten sie das Kommunistische Manifest, dessen berühmter erster Satz lautet: Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Sie sahen die Gesellschaft zunehmend gespalten in Bourgeoisie und Proletariat. Der Konkurrenzdruck zwang Unternehmer zur Lohnsenkung, wodurch Arbeiter zunehmend verelendeten. Marx und Engels forderten den revolutionären Zusammenschluss der Arbeiterklasse und die Errichtung einer Diktatur des Proletariats als Übergang zur klassenlosen Gesellschaft. Reformversuche wie die von Robert Owen lehnten sie ab. Sie seien nur ein Schleier vor der unvermeidlichen Revolution. Die Analyse war global. Die Bourgeoisie zwinge alle Länder, ihre Produktionsweise zu übernehmen, oder sie gingen unter. Entwicklung des Lebensstandards. Das Kommunistische Manifest von 1848 fand zunächst wenig Resonanz. Nur in England existierte bereits ein konzentriertes Industrieproletariat. Auf dem Kontinent steckte die Industrialisierung noch in den Anfängen. Die Revolutionen von 1848 richteten sich eher gegen monarchische Herrschaft als gegen den Kapitalismus. Großbritannien war wirtschaftlich weit voraus, was sich auch in der Arbeiterfrage zeigte. Über die Lebensverhältnisse der britischen Arbeiterschaft entbrannte unter Historikerinnen und Historikern eine Debatte zwischen Optimisten und Pessimisten. Lindert und Williamson zeigten, dass Reallöhne zwischen 1755 und 1851 zunächst kaum stiegen, dann aber deutlich. Andere, wie Charles Feinstein, kamen mit anderen Berechnungen zu geringeren Zuwächsen. Nicholas Crafts schätzte das Pro-Kopf-Einkommen zwischen 1760 und 1860 um mehr als 70% höher, warnte aber vor zu optimistischen Rückschlüssen, da das jährliche Wachstum bis 1830 sehr gering war. Die Lebenserwartung stieg nur langsam. Und anfangs war der Lebensstandard vieler Arbeiter durch Armut, Arbeitslosigkeit und Umweltbelastung eher rückläufig. Zwischen 1790 und 1840 nahm die Einkommensungleichheit zu. Historiker wie Paulinyi, Clark und Osterhammel kamen zum Schluss, dass sich die Lage der Arbeiter bis in die 40er Jahre kaum besserte. Erst danach stiegen Löhne und Lebenserwartung spürbar an. Rezeptions- und Deutungsaspekte. Bis heute existiert keine einheitliche Erklärung für die industrielle Revolution. Vier Hauptperspektiven prägen die britische Forschung: industrieökonomisch, Fokus auf Großbetriebe wie Fabriken und Bergwerke mit neuer Arbeitsdisziplin und Qualitätskontrolle; makroökonomisch, Analyse von Kapitalbildung, Investitionen und Arbeitsmarkt. Sozialgeschichtlich: Untersuchung des Wandels hin zu unpersönlichen, wettbewerbsorientierten Märkten. Technologieorientiert: Betonung von Erfindungen, deren Verbreitung und neue Arbeitsorganisation. Osterhammel sieht in aktuellen Debatten Neuformulierungen klassischer Modelle wie Marxismus, Kondratjew-Wellen und Rostows Take-off-Theorie. Trotz intensiver Forschung gibt es keine allgemeingültige Theorie. Neuere Studien zeigen, das Wachstum der englischen Wirtschaft bis in die 1820er war langsamer als früher angenommen. Der Begriff industrielle Revolution gilt dennoch als berechtigt, da Zeitgenossen den Wandel als epochal empfanden. Frühere Wachstumsraten wurden überschätzt, weil das Ausgangsniveau handwerklicher Vorstufen unterschätzt wurde. Heute geht man eher von einem allmählichen Übergang aus. Einige Historiker wie Kondrau bevorzugen qualitative Ansätze, etwa Zeitzeugenberichte wie die von Robert Owen. Max Weber sah im puritanischen Berufsethos ein zentrales Merkmal des modernen Kapitalismus. Diese rationale Lebensführung habe die Grundlagen der maschinellen Wirtschaftsordnung geschaffen, geprägt vom Verbrauch fossiler Energien.